Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24.
Mit Constanze Alvarez. Herzlich willkommen. Heute geht es um Totalitarismus und die Entstehung von Diktaturen. Beispiel Russland. Wie wurde das Land zu dem, was es heute ist? Der Journalist Wladimir Jesipow versucht, eine Antwort darauf zu geben in seinem Buch »Die russische Tragödie«. Außerdem begleiten wir einen niederbayerischen Bäcker in ukrainisches Kriegsgebiet. Was treibt Rainer Dietl an, sein Leben zu riskieren, um anderen zu helfen? Wir sprechen mit dem Schriftsteller Tierno Monenimbo aus Guinea über sein Buch Indigoblau und wir empfehlen Musik vom Trio Orientación in den Kulturtipps der Woche. Zu unserem ersten Thema. Seit vorgestern läuft in Russland die Präsidentschaftswahl. Eine Wahl, bei der jetzt schon feststeht, wer sie gewinnen wird. Wladimir Putin wird sich aller Voraussicht nach ein Rekordergebnis bescheinigen lassen und sich so seine fünfte Amtszeit sichern. Die Wahl in Russland mag eine Scheinwahl sein. Fest steht aber auch, ein erstaunlich großer Teil der Bevölkerung unterstützt Putins Politik. Auch den Angriffskrieg auf die Ukraine. Warum ist das so? Der russische Journalist Wladimir Jesipow versucht, eine Antwort darauf zu geben, in seinem Buch »Die russische Tragödie – Wie meine Heimat zum Feind der Freiheit wurde«.
Ich frage mich mittlerweile, was für einen Wutanfall ich hatte, um das alles auf über 320 Seiten aufzuschreiben. Das resultiert aus so einer Verzweiflung über das, was jetzt seit 2 Jahren um uns herum geschieht und über einem kompletten Ohnmachtsgefühl, dass man das nicht einmal begreifen kann und das kann man auch nicht erklären, aber ich muss dauernd diese Fragen beantworten aus meiner Umgebung. Was passiert eigentlich mit deinem Land?
Wladimir Jesipows Buch »Die russische Tragödie« möchte solche Fragen beantworten. Dafür blickt der Autor auf die letzten 30 Jahre der Geschichte seiner Heimat zurück und versucht sie für den westlichen Leser einzuordnen. Faktenreich und sehr persönlich.
Ich wollte eigentlich Jura studieren und Staatsanwalt werden und dann kam Gorbatschow mit seiner Glasnost und den ganzen Sendungen im sowjetischen Fernsehen damals.
Statt Jura zu studieren, entscheidet sich Wladimir Jesipow, Journalist zu werden und beginnt 1991 sein Studium an der Leningrader Universität. Bald danach arbeitet er bei der Zentralen Wirtschaftszeitung als Kriminalreporter und erlebt hautnah den Zerfall des Landes in den 1990er Jahren.
Das war ein enormer Anstieg an Kriminalität in jeder Hinsicht und die Gesellschaft durchging eine enorme Transformation von kommunistischen Einstellungen zu einer Art Kapitalismus, aber das war ein komplett ungeregelter Kapitalismus, weil das war nicht eine Silicon Valley, sondern eher so eine komplett wilde Savanne, wo jeder sich gejagt hatte, was ihm geschmeckt hat.
Die 1990er Jahre mit ihrer Freiheit, aber auch mit dem Wirtschaftschaos, der Verarmung der russischen Bevölkerung und der Kriminalität seien essentiell für Putins Aufstieg gewesen, so Jesipow. Die gebeutelte, verunsicherte russische Gesellschaft hoffte auf mehr Stabilität und Ordnung, wartete regelrecht auf so einen Autokraten. Und Putin habe einen unausgesprochenen Deal mit der Bevölkerung geschlossen. Ich gebe euch Wohlstand, dafür mischt ihr euch nicht in die Politik ein. Der Deal funktioniere bis heute, meint Jesipow.
Diese Bandbreite an Möglichkeiten, die das neue kapitalistische Russland bat den Menschen, das war so bunt und so ungewöhnlich und so faszinierend für viele, dass sie diese Fragen nach Demokratie oder Menschenrechten oder Pressefreiheit einfach zur Seite geschoben haben und haben gesagt, wir wollen konsumieren, wir wollen Spaß haben am Leben.
Und auch der Westen habe einiges falsch eingeschätzt, sagt Jesipow. Einfach anzunehmen, Russland sei quasi wie ein großes Estland und mit der Marktwirtschaft käme auch die Demokratie, habe die historische Besonderheit Russlands nicht berücksichtigt.
Das ist eine patriarchalische, konservative, orthodoxe Gesellschaft, die sehr traditionsbewusst ist und sehr besonnen auf Geschichte und Nationalstolz und ihre Größe. Und da zu hoffen, dass jetzt plötzlich alle auf Parlamentarismus umschwenken und auf die Talkshow-Demokratie, wie wir das hier kennen, war so ein bisschen, ich will nicht sagen naiv, aber das war ein bisschen unrealistisch.
Als unrealistisch erwies sich auch die Hoffnung, in Putins Russland journalistisch einigermaßen frei arbeiten zu können. Immer wieder gab es Gesetzesverschärfungen, die die Arbeit von ausländischen Medien einengten. So musste Wladimir Jessipow 2016 seinen Posten als Chefredakteur des russischen Ablegers der Zeitschrift Geo in Moskau räumen. Die Zeitschrift wurde aufgelöst. Seitdem lebt er in Berlin und arbeitet bei der Deutschen Welle. Der russische Überfall auf die Ukraine hat Wladimir Jessipow erschüttert. Sein Buch erklärt anschaulich, wie es dazu kommen konnte, dass die russische Gesellschaft diesen schrecklichen Krieg begrüßt oder zumindest toleriert. Fassungslos machte den Autor die Begegnung mit einem russischen Freund kurz nach Kriegsbeginn in Berlin.
Wir saßen seit 2 Stunden in einem Lokal und hatten über alles Mögliche gesprochen, aber nicht über die Ukraine. Bis er vorsichtig das sensible Thema ansprach. Wir haben uns sehr große Sorgen gemacht, sagte er. Wir hatten Angst. Dass die EU, die Briten und die Amerikaner auch Kosmetikartikelexporte nach Russland verbieten würden und wir keine Flüssigseife, er nannte eine bekannte britische Marke, in Moskau mehr bekommen. Premiumseife, das war die große Sorge? Ich brauchte eine ganze Weile, bis ich wieder sprechen konnte.
Ignoranz, Propagandagläubigkeit und Angst vor Staatsgewalt. Das sind für Wladimir Jessipow nur einige Puzzleteile, aus denen sich die russische Tragödie zusammensetzt. Tragisch ist für ihn nicht nur der furchtbare Krieg mit Hunderttausenden Opfern auf beiden Seiten, sondern auch der Abbruch aller Kontakte zwischen Russland und dem Westen. Es sei ihm zwar klar, dass er mit seinem Buch die politische Lage nicht verändern wird, sagt Wladimir Jessipow. Dennoch möchte er damit etwas erreichen.
Mein großer Ziel ist einfach, die Menschen zum Nachdenken zu bringen. Ich habe meine Verzweiflung einfach aufgeschrieben und ich hoffe, dass es jemanden möglichst viele eigentlich zum Nachdenken bringt.
Die russische Tragödie, wie meine Heimat zum Feind der Freiheit wurde, von Wladimir Jessipow. Julia Smilga hat mit dem russischen Journalisten gesprochen. Das Buch ist beim Heine Verlag erschienen und kostet 18 Euro. Wir haben es gerade gehört, manche Menschen schreiben Bücher angesichts der Ohnmacht, die sie gegenüber dem Krieg empfinden. Rainer Dietl bäckt Brot und bringt es dann eigenhändig mit einem Kleinbus ins Krisengebiet, verteilt es an Menschen, denen es an allem fehlt, wie er sagt. Mittlerweile ist der Bäckermeister aus Elisabethzell bei Straubing über 12 Mal in der Ukraine gewesen. Was treibt diesen Mann an, sein Leben zu riskieren, um anderen zu helfen? Tamara Link hat Rainer Dietl in seiner Backstube besucht.
Heute steht Bäckermeister Rainer Dietl noch mit seinem Sohn in seiner Backstube in Elisabethzell bei Straubing. In wenigen Wochen wird er seine Brote im Kriegsgebiet verteilen. Kastenbrote, genau solche, wie er sie hier in seiner Backstube gerade macht. 15 Mal war der niederbayerische Bäckermeister in der Ukraine, seit dort Krieg herrscht. Er hat Brot, Hilfsgüter und Medikamente ins Land hinein und Menschen hinausgebracht und dabei sein Leben riskiert.
Wie man das vor 2 oder 3 Jahren einer gesagt hat, dass ich ins Kriegsgebiet fahre, dann hätte ich einen Vogel gezeigt, hundertprozentig. Aber wenn du das siehst, das erste Mal, wie fatal das ist, wie kaputt alles ist, dann denkst du schon, warum und wieso. Und dann siehst du die Kinder, die was praktisch vom Nix leben. Und das gibt schon auch einen Ansporn.
Rund 20.000 Brote, verschiedene Hilfsgüter, Lebensmittelpakete und Medikamente im Wert von fast 32.000 Euro hat Rainer Dietl zusammen mit der Regensburger Hilfsorganisation Space Eye in die Ukraine geschafft. Insgesamt 110 Menschen haben sie als Team evakuiert. Einer von ihnen ist der damals 16-jährige Ruslan. Ihn haben Rainer Dietl und seine Frau Geraldine 2022 in ihre Familie aufgenommen. 45 Menschen sollen damals mit dem Konvoi von Space Eye mit nach Deutschland. Ruslan ist noch minderjährig. Seine Mutter bittet Rainer Dietl, ihren Jungen trotzdem mitzunehmen. Der Vater ist an der Front, sie selbst kann nicht mit. Sie muss sich um ihre schwerkranke Mutter kümmern.
Wo ich in der Ukraine war, ich schaue noch an und ich weiß nicht, was ich mache damit. Ich habe gesagt, ich kann doch nicht einfach mitnehmen, einen 16-jährigen Bum. Dann überlegt und überlegt und jetzt ist er bei uns im Haus. Meine Mutter ist auch ein Flüchtling von Sudeten-Deutschland. Bei uns ist eigentlich wirklich jede Generation schon ein Fluchthintergrund.
Die ganze Familie Dietl hat diese Entscheidung mitgetragen. Sohn Felix und auch Rainers Frau Geraldine. Plötzlich leben sie mit einem schwer traumatisierten Jugendlichen. Die Belastung für die Familie ist groß.
Die erste Zeit war schon hart, weil du kriegst so viel von Kriegsgeschehen und Erlebnissen mit, was ich nie gedacht hätte. Weil du bringst nicht bloß die pubertären Probleme ins Haus, du hast die Kriegsprobleme, du hast alles im Haus.
Jetzt steht wieder eine Fahrt ins Kriegsgebiet an. Im Nebenraum der Bäckerei packen Rainer Dietels Schwester Martina Matschos und Sohn Felix Lebensmittel in Paketen zusammen. Zur Osterzeit will Rainer Dietl sie zu den Menschen in die Ukraine bringen. Dieses Mal muss Rainer Dietl näher an die Front. Zum Verteilen von Paketen und Broten eine Schutzweste tragen, die ihn vor Granatsplittern bewahrt. Nachbarn aus der ganzen Region unterstützen den Bäckermeister. Sie bringen Lebensmittel für die Hilfspakete und spenden Geld. Auch Guido Heimerl und seine Frau Fridolina bringen ein Paket. Guido Heimerl wird einen der anderen Busse des Konvois fahren. Er ist auf allen Einsätzen mit dabei. 2023 haben auch wir Rainer Dietl auf einer seiner Fahrten begleitet. Damals verfolgt er eine ganz besondere Mission. Er will endlich Russlands Mutter aus der Ukraine holen. 6 Monate ist der Junge schon ohne sie in Deutschland. Die Aktion ist eingebettet in eine der Hilfsaktionen von SpaceEye. 10 Sprinter mit Hilfsgütern und 20 Helfer fahren Richtung Ukraine. Wir begleiten sie ein Stück. Doch bis ins Kriegsgebiet fahren wir nicht mit, das Sicherheitsrisiko ist zu hoch. Wir verabschieden uns von Rainer Dietl und bitten ihn, uns Bilder und Töne über das Handy zu schicken. Dann erreicht uns diese Nachricht. Fliegeralarm. Gott sei Dank kommen sie am Ende heil wieder in Elisabethszell in Niederbayern an. Mitten in der Nacht rollt Rainer Dietls Bus auf den Hof der Bäckerei. Russland steht vor dem Haus. Die Tür des Busses geht auf und da ist tatsächlich seine Mama und fällt ihm in die Arme. Rainer Dietl sitzt in seinem Wohnzimmer und schaut sich den Film von damals an.
Das geht mir immer noch, wenn ich die Videos sehe, das verarbeitest alles wieder. Weißt, wenn du Entscheidungen vom Herz aus triffst, dann sind es andere Entscheidungen, als wie wenn du bloß eine Nummer hast.
Bei Entscheidungen hört der Bäckermeister fast immer auf sein Herz. 2015 haben er und seine Frau Shon Sassan aus Afghanistan aufgenommen und adoptiert. Für sein Engagement hat Rainer Dietl den Niederbayerischen Integrationspreis bekommen.
Das hat mich wirklich gefreut und das ist schon auch eine Anerkennung.
Rainer Dietl und seine Helfer wollen weitermachen. Eine mobile Backstation nahe der Front ist sein aktuelles Projekt. 2023 hat er 2 Bäcker angelernt. Rund 3000 Brote backen sie seitdem pro Tag und versorgen die Menschen, die im Krieg leben müssen.
Brot fürs Kriegsgebiet, das war ein Beitrag von Tamara Link. In einem autoritären Staat die Demokratie einzuführen, wie schwierig das ist, dafür gibt es viele Beispiele auf der Welt. Guinea in Westafrika gehört dazu. 1958 erlangte das Land seine Unabhängigkeit von Frankreich. An die Staatsspitze kam damals Ahmed Sekon Touré. Ein Mann aus einfachen Verhältnissen, Autodidakt, Gewerkschafter, Sozialist. Ein Jahr später verlieh ihm die Bundesrepublik einen Verdienstorden. Damals konnte man sich wohl nicht vorstellen, dass Ahmed Sekon Touré eine blutige Diktatur errichten würde. Sie dauerte 3 Jahrzehnte an und kostete unzähligen Menschen das Leben. Welche Spuren diese Zeit in der Bevölkerung Guineas hinterlassen hat, darüber hat Tierno Monenembo ein Buch geschrieben, Indigoblau. Heinz Gohr hat es gelesen.
Die junge Guineerin Veronique führt das unbeschwerte Leben einer Comtesse in Paris. Als Kind hatte sie davon geträumt, sich in ein Schaf zu verwandeln, dieses faszinierende Tier, das in aller Zufriedenheit Gras frisst und die Zeit verstreichen lässt. Doch die Begegnung mit einer Nachbarin bringt ihren Traum zum Platzen, denn diese Madame Corr mit dem schrillen Äußeren einer gealterten Hippie-Lady hat, wie Veronique, in Guinea Schlimmes durchlebt, während der dunkelsten Zeit des Landes unter dem Diktator Ahmed Sekou Touré. Nach wenigen Seiten springt die Ich-Erzählerin über ein Jahrzehnt zurück an den Ausgangspunkt ihrer Flucht aus dem Elternhaus in der Hauptstadt Conakry. Mit 15 erschoss sie ihren Vater, nachdem der sie vergewaltigt hatte. Danach versteckt sich Veronique bei anderen Frauen, die sie beschützen. Bis ein hartnäckiger Verfolger auftritt, der Mann in der indigoblauen Jacke, ein Polizist aus dem berüchtigten Folterlager Camp Boireau.
Le Camp Boireau se situe au cœur de la ville de Conakry.
Camp Boireau befindet sich mitten in Conakry. Das musste man nicht suchen. Jeder kannte es. Nicht weit von der Universität, gegenüber vom Hauptkrankenhaus und ganz in der Nähe eines der größten Paläste der Stadt. Niemand wusste jedoch, dass dort Folter und Tod an der Tagesordnung waren. Auch ich hatte keine Ahnung, was dort vor sich ging. Obwohl ich gleich nebenan meine letzte Nacht vor dem Exil im Club Le Palmier verbrachte. Man bekam nichts mit, denn gefoltert wurde ja in den Kellern. On sait pas du tout ce qui fut passé et l'impression
qu'il torturait mais dans le sous-sol. Thiernot Monet-Nembo wirft den Historikern seines Landes vor, sich nie mit dieser brutalsten Phase der Geschichte Guineas zwischen 1960 und 1984 auseinandergesetzt zu haben, deren bekanntestes Symbol Camp Boireau war. Seriöse Schätzungen gehen von 50.000 Menschen aus, die dort getötet wurden. Überlebende nennen Camp B, wie es im Roman heißt, einen Genozid an den Intellektuellen. Monet-Nembo sieht daher die Literatur in der Pflicht, nicht länger zu schweigen, sich dieser Vergangenheit zu stellen. Über Indigo Blau sagt er, ich wollte einen Roman schreiben über all den Schmerz Guineas seit der Unabhängigkeit, verkörpert in der Geschichte eines Mädchens, das alle Übel des Landes mit sich herumträgt.
Häufig ist das Unglück ein treuer Gefährte. Nur selten lässt es jene los, die es schon oft heimgesucht hat. Oft geht es für Menschen, die ihr Leben auf der untersten Stufe der Leiter begonnen haben, lange bergauf. Dann stürzen sie plötzlich ab, wie hier Veronique Bangoura.
Als sie der titelgebenden Figur Indigo-Jacke nicht mehr entwischen kann, wird Veronique nicht wegen des Tötungsdelikts festgenommen. Vielmehr konfrontiert sie der ehemalige Lagerpolizist eiskalt mit den Tatsachen. Nämlich ihrer wahren Identität, dass sie im Camp B zur Welt kam und wie es ihren leiblichen Eltern dort ergangen ist. Ihre Wohlfühlexistenz als Frau eines begüterten Comte in der französischen Metropole half ihr bislang, diesen Teil ihrer Vita zu verdrängen. Doch die Zufallsbekanntschaft Madame Corr, die einst die Hinrichtung ihres Ehemanns mit ansehen und ihren kleinen Sohn in Guinea zurücklassen musste als Kind der Revolution, zwingt sie regelrecht, sich zu erinnern und das Erlebte niederzuschreiben.
Nach all den Prüfungen hatte sie das große Glück, einem reichen Mann aus aristokratischem Haus zu begegnen. Einem Mann, der sie liebt und ihr ein gutes Leben mitten in Paris bietet. Letztlich fällt sie jedoch zurück in einen Abgrund der Verzweiflung.
Veroniques Credo, nicht die Erinnerung wird uns heilen, sondern die harte Droge Amnesie, die behagliche Lagerstatt des Nichts, diese Überzeugung zerbröselt, als ein Mob in ihr Stadthaus eindringt. Doch wie eine Art weiblicher Candide, Voltaires Symbolfigur für unerschütterlichen Optimismus, kämpft sich die resiliente Veronique pragmatisch ins Leben zurück. Thiernot Monet-Nembos Indigo Blau ist eine brillante Fiktion über die Schrecken der Gewaltherrschaft, in der die Helden allesamt weiblich sind. In erstaunlicher Weise fühlt sich der intellektuelle Kosmopolit in die Gedanken- und Gefühlswelten dieser so unterschiedlichen Frauen ein und legt zugleich Zeugnis ab von der schlimmsten Ära einer Nation, aus der er 1969 fliehen musste und in der er jetzt wieder lebt.
Heinz Gohr über Indigo Blau von Thiernot Monet-Nembo. Das Buch ist beim Hammer Verlag erschienen und kostet 25 Euro. Und damit kommen wir zu den Kulturtipps der Woche. Markus Meyer empfiehlt Musik von Eva Viaf, einer charismatischen Kontrabassistin, die zwischen Paris und dem kolumbianischen Medellin beheimatet ist, und Amal, das neue Album vom Münchner Trio Orientación.
Wer reist oder unterwegs ist, muss sich orientieren, muss wissen, wo die Sonne aufgeht. Im Osten, im Orient nämlich. Das ist die ursprüngliche Bedeutung von Orientierung, spanisch Orientación. Die Himmelsrichtungen checken und dann entscheiden, wo es lang geht. Die Münchner Formation Orientación hat diesen Ansatz immer kammermusikalisch umgesetzt, hat Musiken und Stile des Orients aufgegriffen und mit europäischem Jazz und lateinamerikanischen Formen wie dem Tango verknüpft. Nach dem überraschenden Tod des Ud-Virtuosen Roman Bunker vor 2 Jahren geht es nun weiter für Orientación, wie das höchst gelungene neue Album zeigt. Vor 20 Jahren startete das Trio mit Cello, Kurzhalslaute und klassischer Gitarre. Vor einigen Jahren löste dann Ehab Abu Fakhr an der Bratsche das Cello ab. Jetzt, nach dem Tod des Gründungsmitglieds Bunker, ist Nico Schabel der Dritte im Bunde. Kein Saitenkünstler diesmal, sondern ein geschmeidiger Bläser, der Klarinette und Saxophon spielt. Ein Glücksfall, der ein Weiter auf gewohnt hohem Niveau ermöglicht. Ein vielseitiger Musiker, der nicht nur als Solist zu überzeugen weiß. Bei Orientation einzusteigen, für ihn Ehrensache und eine Art Ritterschlag.
Ich glaube, ich habe in dem Moment überhaupt nicht nachgedacht über, wie passt es zusammen, passt es überhaupt zusammen, wie klingt es dann. Und ich war auch so überrascht durch die Anfrage, dass ich einfach ja gesagt habe.
Gitarrist und Gründungsmitglied Luis Borda bildet das Zentrum des Triumvirats. Der Argentinier sorgt für Feuer, Hitze und Glut im Spiel.
Wir wollten Roman nicht ersetzen, sondern wollten wir andere Klang dabei haben. Dann haben wir mit Ehab lange geredet, wir beide könnten wir den Nico schon. Dann sagte okay, warum nicht ein Klarinette und so ein netter Typ wie Nico.
Wir spielen auch so diese Mischung zwischen Tango, orientalische Musik, unsere Kompositionen, und dadurch haben wir neue Art von Musik entwickelt. Der Klang von Klarinett auch passt zusammen sehr.
Ehab Abu Fakhr steht für die Tradition des Taksims, der Kunst des instrumentalen Vorspiels, die sich im Nahen und Mittleren Osten über Jahrhunderte etabliert hat. Der Syrer, der in Damaskus und München Musik studiert hat, setzt Spielweisen seiner Heimat mit großer Sensibilität um. Gegen die Aufregungen der Gegenwart setzen diese drei Künstler berührende, zeitlos schöne Musik mit Herzblut und umsichtigem Können. Amal heißt die neue CD Hoffnung auf Arabisch. Erschienen bei Yellowbird. Am Freitag, den 22., stellen die Orientierungskünstler das neue Werk vor im Instituto Cervantes in München. Von Medellin, der Millionenstadt in Kolumbien, hört man immerzu Schreckliches. Es gibt aber auch dort Leute, die sich der Musik und der Kultur widmen. Die Großmutter der Songschreiberin Edda Diaz zum Beispiel. Sie hat ihrer Enkelin, wenn sie in den Sommerferien aus Paris kam, immer tolle Musik aus Lateinamerika vorgespielt. Die Tangos des Carlos Gardel aus Argentinien und Kubas tänzelnde Lieder, den Son Cubano. Nachdem Edda Diaz im Kontrabass ihr Instrument gefunden hat, wurde es Zeit für ein Debütalbum. Es trägt den Titel eines Salsa-Klassikers, Suave Bruta, weicher Rohling. Afrokolumbianische Rhythmen werden höchst angenehm mit moderner Elektronik verbunden. Erschienen ist Suave Bruta von Edda Diaz bei Cavalcade Erfono.
Das waren die Kulturtipps der Woche von Markus Meyer und das war das interkulturelle Magazin für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Constanze Alvarez.